die Weinen und für alle anderen Menschen. Heute im güldenen Sonnenlicht meiner Berliner Wohnung und im grauen Nichtlicht von Felix Köttinger Bütchen melden wir uns zurück mit einer neuen Folge über brisante Themen und freuen uns, dass ihr hochverehrtes Publikum eingeschaltet habt. Das war keine so elegante Begrüßung wie von Thomas Gottschalk, aber ich hoffe trotzdem jetzt in freudiger Erwartung mit mir den Podcast zu starten, ist der liebe Felix am anderen Ende der Leitung. Hallo Felix.
Hallo. Wir hätten das auch anders machen können. Gottschalk sagt ja immer traditionell, wie sagt er? Hallo.
Danke, danke.
Guten Abend,
guten Abend in
Deutschland, Österreich und der Schweiz oder sowas?
Die Schweiz, stimmt.
Ja, oh, und Gott, wir haben doch HörerInnen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, USA, Kanada, Mexiko. Also in Mexiko haben wir eine HörerInnen und vielleicht war das
Shout
auch nur
out.
Einmal und Zufall. Aber ist egal. Wir haben weltweit HörerInnen, allerdings keine 14 Millionen, glaube ich.
Nee. Holy moly. Ja, 14 Millionen ist auch kein Publikum, vor dem ich einen Podcast machen möchte, ehrlich gesagt.
Halleluja.
Das ist mir ein bisschen zu groß. Ja. Ja, wir sind jetzt nach 2 Wochen zusammengekommen und haben uns ein Thema ausgesucht, was schon ein wenig was her ist. Dazu kommen wir gleich noch. Bin sehr froh, dass wir jetzt überhaupt aufnehmen können. Letzte Woche haben wir das spontan verschoben. Manchmal kommen im Leben Dinge dazwischen und es passt dann doch nicht so, dass da eine anständige Folge bei rausgekommen wäre.
Exakt.
Ja, und fangen wir doch erstmal ganz in Ruhe damit an. Wie geht es dir denn, Felix? Es ist ja nun einiges an Zeit ins Land gegangen. Wie ist der Stand der Dinge?
Ja, es geht mir derzeit ganz gut. Ich habe in letzter Zeit mal wieder mit einem weiteren wie sagt man im Englischen, hätte man Flare-up gesagt. Wie sagt man auf Deutsch?
Glühen.
Leuchten.
Ich meine, eine Flare-Gun ist ja so eine.
Ja, also auf.
Lichtkanone.
Posted in the comments. Also nee, auf ein auf Dings, ein auf Wiederaufkommen,
Dingsen.
Ein Wiederaufdingsen ja. meiner Panikattacken und Dingen zu kämpfen gehabt. Das stört mich dolle. Ich werde dann nochmal zum Arzt gehen jetzt nächste Woche und werde dann nochmal meiner Hausärztin das alles nochmal ganz genau schildern. Und vielleicht fällt ja noch irgendwas ein, was man machen kann, um mein Hypochondergehirn zu beruhigen. Ja. Also vielleicht doch nochmal einen Kardiologentermin, der Ultraschall vom Herzen macht, damit ich genau weiß, dass ich nicht sterbe. Oder so. Ich sollte mich auch bei meiner Therapeutin nochmal wieder melden, das ist schon eine Weile her. Das hat sich jetzt aber auch gegeben. Es waren ein paar Tage, war es wieder sehr schlimm, da habe ich mich sehr wenig leistungsfähig gefühlt, sehr schwach und gebrechlich einfach, weißt du, so wenn man sich so denkt, ah, ich kann gar nichts und ich bin irgendwie unfähig, alles zu tun also die traurige Realität ist ja wahrscheinlich einfach nur, dass ich untrainiert bin und keine krasse körperliche Leistungsfähigkeit habe und dann halt eben schnell erschöpft bin und mein Körper das missinterpretiert.
Ja.
Aber das Problem ist ja, dass ich das kognitiv weiß, aber wenn ich das dann trotzdem erlebe, dann fühlt es sich trotzdem an wie, oh Gott, ich sterbe jetzt. Und da irgendwie die Balance zu finden, fällt mir momentan ein bisschen schwer. Deswegen gehe ich auch gerade noch mal wieder nicht zum Sport, bis ich diesen Arzttermin hatte. Einfach nur, weiß ich nicht, aus Sicherheitsgründen. Mal gucken. Und aber abgesehen davon geht es mir ganz gut. Ich habe irgendwie relativ viel zu tun, relativ viel Freizeitstress letzthin. So. Und heute Abend kommt eine gute Freundin vorbei. Und das ist lustig, weil das kann ich erzählen, weil es gibt keine Möglichkeit, wie er das hören kann. Mein sehr guter Freund Johannes hat heute Geburtstag. Shoutout an Johannes. Also hat, wenn ihr das hört, hatte er gestern Geburtstag. Also heute am 13.11. hat er Geburtstag und der feiert heute und der hat mich eingeladen und irgendwie und ich hatte sowieso mit einer Freundin gesprochen, also einer gemeinsamen Freundin von uns, die wollte sowieso mal wieder nach Göttingen kommen für eine Weile und die meinte dann so, naja, ob sie nicht bei mir bleiben könnte und ich meine so, ja, kein Problem, ich habe Platz. Und so sprachen wir über Dinge und dann schrieb sie mich neulich so an und meinte so, ja, also nächstes Wochenende vielleicht. Und dann meinte ich so, ja, das ist ganz witzig, weil Johannes feiert da Geburtstag. Und dann meinten wir, der freut sich bestimmt. Wir haben ihm das aber nicht erzählt,
ja.
dass Andrea kommt. Und Andrea kommt dann heute und bleibt bis Dienstag und wird wahrscheinlich viel unterwegs sein, sich mit Leuten treffen und sowas. Aber trotzdem immer eine schöne Sache.
Ja, herrlich.
Ja.
Überraschung mit Begegnung ist doch fantastisch. Ne?
Genau. Und dann kann ich sagen, kann ich zu der Geburtstagsparty auftauchen und ich weiß nicht, ob ich Andrea noch so ein Schleifchen auf den Kopf binde oder sowas, dann sagen kann, guck, ich habe ein Geschenk mitgebracht.
Also ich kann das nur aus betroffenen Perspektive schildern. Ich wurde zu meinem vorletzten Geburtstag auch von zwei guten Freunden überrascht, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Und das war ganz fantastisch. Das war, ich habe fast geweint vor Freude, als die dann überraschend durch die Tür kamen und sich auch tatsächlich an der Klingel als Pizzalieferservice vorgestellt hatten. Was ich geglaubt habe in dem Moment, überraschenderweise. Ist ganz herrlich. Also überrascht euch mit Besuchen. Aber stellt sicher, dass die Menschen dann auch zu Hause sind, sonst wird es sehr awkward.
Ja. Ich habe mal irgendwann eine Ex-Partnerin von mir auch, es war so eine Long-Distance-Relationship, auch überrascht zum Geburtstag, hat das irgendwie geplant mit ihren Eltern und so. Und die ist auch hinten übergefallen, als ich plötzlich bei ihr im Wohnzimmer stand.
Ja, das ist schön.
Ist immer wieder schön. Also, wenn ihr wisst, dass die Leute das auch vertragen können. Manche Leute mögen ja überhaupt nicht überrascht zu werden, aber ich glaube, in diesem Fall sind wir da auf der richtigen Seite. Und Konstantin, wie geht es dir im sonnigen Berlin, wo ich in meiner traurigen, tristen Höhle in Göttingen ja ganz neidisch bin, dass du Sonnenschein hast. Ich habe nur diesig und Nebel und arschkalt ist es.
Ja, also es geht auch von der Temperatur hier. Ich finde das schön, dass wir einfach jede Folge über das Wetter sprechen. Ja,
richtig.
So gehört sich das. In Deutschland. Und hier finden die letzten güldenen Sonnenstrahlen noch ihren Weg durch mein dreckiges Fenster. Also so schön ist es bei mir jetzt auch nicht. Was soll ich sagen? Mich macht eigentlich jeder Sonnenstrahl auch im Moment so ein bisschen traurig, weil er um 3:30, jetzt ist es gerade 3:30, weg ist. So, also dann hört's auf und um 4 ist dann dunkel.
Ja.
Und es ist so richtig November.
Mhm. Ne?
Und ich habe auch neulich mit einer Freundin geschrieben und unter den Dingen, die meinen Gemütszustand aktuell beeinflussten, konnte ich dann auch den November als Umstand einfach benennen. Und es ist einfach blöd mit der Dunkelheit und den sinkenden Temperaturen. Langsam wird es auch ein bisschen schwieriger, Fahrrad zu fahren. Immerhin funktioniert mein Vorderlicht funktioniert inzwischen wieder, mein Rücklicht und alles ist gut, ich bin verkehrssicher unterwegs, aber der Reiz, morgens sich aufs Fahrrad zu schwingen, ist echt nur da, weil ich weiß, dass ich danach wach bin. Ja, viele Dinge sind nicht mehr so schön, wenn man sie allein in der Dunkelheit tut, man fühlt sich schneller einsam. Meine Freundin ist ja auch wieder in Hannover wohnhaft inzwischen und wir haben diese klassische Fernbeziehung, wie wir sie davor zum Glück ein bisschen umgehen konnten durch die Pandemie, weil es da ja egal war, wo man ortsmäßig war, als Studentin vor allem. Die vermisse ich natürlich sehr. Und auch ansonsten gab es in letzter Zeit einige dramatische Ereignisse. Ich kann das auch ruhig erzählen. Unser Kater ist in Hannover verschwunden für mehrere Tage. Und das war wirklich total schlimm. Also wir haben schon damit gerechnet, dass wir den nie wieder sehen. Und das hat natürlich vor allem meine Freundin, die vor Ort war, bevor ich es war, und den Verlust quasi firsthand erfahren hat, ganz schlimm. Und dann haben wir verschiedene Formen der Suche probiert und waren auch schon kurz davor, wirklich mit Plakaten rumzugehen und die aufzuhängen, wie man das eben so kennt, etwas, was ich gehofft hatte, nie tun zu müssen. Mhm. Dann habe ich mich einen Tag vorher ins Homeoffice verabschieden können und hatte auch den Rest der Woche frei, glücklicherweise, um nochmal mitzusuchen. Und tatsächlich habe ich den Kater dann am nächsten Morgen lebendig und gesund wiedergefunden. Er war im Nachbarkeller eingesperrt und ich konnte dann die frohe Botschaft verkünden. Wir haben ihn ganz aufgeregt befreit aus dem sehr vollgestellten Keller eines sehr gruseligen Druffi-Nachbarn meiner Freundin. Und dann war er wieder bei uns und alles war gut. Aber das war ganz schlimm. Also das war wirklich der Verlust eines Haustieres, auch wenn man, also vor allem diese Ungewissheit, ob er jetzt überfahren wurde oder irgendwo geklaut wurde von jemandem, der den jetzt einfach behält und als Haustier hat oder so. Ne, so menschenabstoßend ist er jetzt auch nicht, ne, sondern eher zugewandt. Das war wirklich ganz schlimm und ich habe auch, um das gleich mal anzuschließen, ich habe auch sehr geweint deswegen. Also ich habe auch schon ihn besonders einen Abend total vermisst. Ne? Ich habe ihn auch davor schon, glaube ich, eine Woche nicht mehr oder zwei Wochen nicht mehr gesehen gehabt und er hatte davor sieben, acht Monate, ich überschätze mich da immer, bei mir gewohnt. Die ein oder andere Podcast-Folge war er, glaube ich, auch zu hören. Und ja, das war ganz schlimm. Also ich hatte große Angst um unseren Kater und habe da geweint und war sehr froh, als er dann wieder da war. Und jetzt ist er auch immer noch am Start und ganz lieb.
Ja, sehr gut.
Und
ja, das ist immer.
War ein paar Tage dann sehr froh, wieder zu Hause zu sein. Hat einfach nur ganz viel geschlafen, wollte gekuschelt werden. Und also vor allem wäre der war wohl die ganze Zeit im Keller bis auf so einen Abend und der hätte da uns auch einfach verrecken können. Ne? Das war wirklich Nicht ganz ohne. Also, passt auf eure Haustiere auf und
Freigängerkatzen, ernst. Schwierig.
Aber gleichzeitig, Freigängerkatzen, die meisten wandern nicht weit weg.
Nein.
Im Umkreis von maximal 500 Metern findet man sie wieder und bei uns waren es sogar nur 50. Ja, und diese Keller-Einsperrgeschichte, das ist so das Häufigste. Klingelt bei euren Nachbarn, fragt, ob ihr in den Keller gucken dürft oder ob die in den Keller gucken können, mal die Ohren auflassen. Und das findet sich dann meistens schon. Naja, aber das war so die Episode, die meine Wochen am meisten gekennzeichnet hat. Ansonsten kann ich nur sagen, meine letzte Therapiestunde war total ergiebig, weil ich mich im Moment wieder sehr gestresst fühle und nicht die Zeit für die Dinge habe, die mir wichtig sind. Unter anderem auch den Podcast. Das ist immer, wir schaffen es schon, wir haben es die letzten 6 Wochen, glaube ich, immer pünktlich geschafft, eine Folge rauszubringen, bis auf dann eben letzte Woche. Aber das war immer so kurz vor knapp und wir haben es dann irgendwie hingekriegt, aber es war auch wirklich irgendwie und gleichzeitig würde ich auch lieber wieder mehr auf Instagram machen und es gibt so viele Dinge, die ich eigentlich machen wollen würde.
Ja, man kennt's.
Und ich habe rausgefunden, dass dieses eigentlich machen wollen bei mir so ein ganz, ganz großer Stressfaktor ist. Also je mehr ich in meinem Leben sehe, dass mich ganz viele, weiß ich nicht, unaufgeräumte Zimmer oder irgendwie Haufen an Dinge, die ich mal sortieren müsste, damit konfrontieren, dass ich eigentlich Dinge machen müsste, desto schlechter geht es mir und ich kann mich da deiner momentanen Befindungslage nur anschließen. Ich spüre auch, dass ich wieder unruhiger werde, eben durch die Faktoren, die ich schon genannt hatte. Und es ist eine Trainingsfähigkeit, sich daran zu erinnern, dass solche körperlichen Symptome wie Atemnot oder Druckgefühl in der Brust oder weitere Symptome eben nicht real sind, so als körperliches Symptom, sondern durch die Psyche ausgelöst sind. Mir hat geholfen, wieder mein Journal oder Tagebuch, wie man das nennen möchte, zu nutzen und das so ein bisschen zu entwirren, was mich stresst. Und ich habe dann eben auch rausgefunden, es gibt in der Rassismus-Literatur, Antirassismus-Literatur diesen Begriff der Mikroaggression. Ne? Also da werden wir gleich auch später noch zu kommen. So kleine Kommentare, die Feindseligkeiten oder Ignoranz offenbar machen. Und ich habe da mit meiner Therapeutin drüber gesprochen, man könnte auch über Trigger in dem Zusammenhang sprechen, als Begrifflichkeit. So ganz viele kleine Punkte, die eigentlich wie so Stressnadelstiche wirken, aber dann durch ihre Vielzahl letztendlich dazu führen, dass es mir wirklich nicht gut geht. Auch wenn ich dann eben nicht drüber nachdenken und sagen kann, daran liegt es, es ist eben wirklich eine Menge an Dingen, an denen es liegt, fühle ich mich dadurch im Moment häufig schlecht. Und das ist nicht so cool. Das löst sich aber im Moment auch so ein bisschen auf. Und ich hoffe, dass sich das dann in der Weihnachtszeit endgültig erledigt hat, wenn ich genug um die Ohren habe, mit schönen Dingen, ne, und auch früh in Urlaub fahren kann zu meiner Familie. Genau.
Ja, da sehen wir uns dazu vielleicht ja auch mal wieder zu der Zeit.
Das wäre total schön. Aber hast du denn geweint? Angst haben wir schon gehört.
Geweint.
Holen wir noch nach, was der namensgebende Teil unseres Podcasts ist.
Geweint.
War ja nur noch 2 Wochen.
Geweint. Also nicht dolle, aber immer mal wieder ein bisschen. Schon wieder nicht wegen etwas, was mir passiert wäre, glaube ich, sondern halt eher wegen Medien, die ich konsumiert habe. Aber das ist ja auch gut. Ich weiß nicht, wer unserer ZuhörerInnen auch die neueste Kampagne von Critical Role verfolgt. Das ist ein Dungeons & Dragons Podcast. Wer den nicht kennt, ist nicht so schlimm. Ist so eine Gruppe von
ist das meistgestreamte Angebot auf Twitch.
Ja, aber mit Abstand. Mit absolutem Abstand. Und das sind,
da musstest du weinen.
Da musste ich weinen, ja. Die haben eine jetzt in Folge 4 haben sie eine sehr, sehr emotionale Szene gehabt, die alles in allem eben auch mich sehr mitgenommen hat. Also Folge 3 endete mit einem Cliffhanger quasi und Folge 4 hatte sehr viel Emotion. Und das hat mich dann sehr getriggert quasi und ich habe dann auch ganz cineastisch so 1 oder 2 Tränchen verdrückt. So.
Sexy Cry. Nennt man das, glaube ich, auch in Filmkreisen. Ja, geweint und Emotionen gezeigt haben auch sicherlich viele Menschen beim Rezipieren unseres heutigen Themas. Was für eine Überleitung.
Ich hätte
besser
auch
als Thomas
geweint,
Gottschalk. Ey. Ich bin besser im Überleiten als Thomas Gottschalk. Das habe ich während des Rezipierens dieses furchtbaren Machwerks vergangene Woche,
so
Samstag.
Haare.
Das ist richtig, noch nicht festgestellt. Auf jeden Fall haben wir uns für euch, liebe HörerInnen,
damit ihr es nicht tun
müsst, angetan. Es ist ja nun auch keine Seltenheit. Es haben, wie gesagt, fast 15 Millionen Menschen ebenso getan und das nur live. Also
und
wir haben es in der Mediathek beide geguckt.
15 Millionen Menschen in Deutschland, das ist die deutsche Quote, ne? Dazu kommen halt noch irgendwie knapp 1 Million aus Österreich, knapp 1 Million aus der Schweiz oder sowas um den Dreh.
Sicher, dass es 1 Million SchweizerInnen geguckt haben?
Millionen Schweizer nicht, aber knapp
quasi knapp, die Schweiz.
Knapp 1 Million, warte mal.
Oh Gott.
Okay, 500.000 in der Schweiz.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
Also 14,46 Millionen Zuschauer in Deutschland, 0,897 Millionen Zuschauer in Österreich, also 900.000 knapp und knapp 600.000 in der Schweiz. Und das ist halt, also für so bevölkerungsarme Länder im Vergleich, also selbst Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern, klar, wir sind für europäisches Land ziemlich dicht bevölkert auch, aber TV-Einschaltquoten von 14 Millionen Leuten, das ist halt schon, das ist eine Hausnummer. Das ist eine echt, das ist eine ordentliche Hausnummer. Das ist einfach, und das, es muss ja kein gutes Fernsehen sein, damit es gut zieht, ne? Also was halt, glaube ich, bei vielen Menschen gut gezogen hat, es ist komplett an mir vorbeigegangen übrigens, dass das passiert ist, ist Nostalgie.
Ja.
Das ist, glaube ich, das, was ich von den meisten Leuten gehört habe, Nostalgie. Man ist irgendwie mit Wetten, das groß geworden. Und ich muss gestehen, ich nicht so ganz, aber ein bisschen
ich auch
schon.
Nicht.
Aber
das
so
war
ab
nämlich
und
auch
zu,
meine Frage. Also was ist deine, als es noch lief, Assoziation mit Wetten, dass?
Na, das war so.
Hast du das als Kind jemals gesehen?
Ja,
oder
mehrfach.
Deine Familie und du nicht?
Doch, doch, mehrfach. Auch bei meinen Großeltern, bei uns lief das auch manchmal. Es ist halt so Samstagabendsprogramm gewesen im Öffentlich-Rechtlichen. Das heißt, du hattest halt keine Werbepausen. Ne? Das war das Gute daran. Weil das ZDF lief.
Stimmt,
ja. Du musstest dir keinen Stress machen mit irgendwie, oh, da ist aber Werbung oder Hopp oder Peng. Und wenn, dann war mal irgendwie ganz kurz irgendwas, aber das läuft ja eigentlich in einem durch. Das heißt, wenn du halt wirklich nichts zu tun hattest und du warst halt Samstagabends und warst so, ah, guck, und dann konntest du das mal gucken, weil es war ja im Großen und Ganzen eine Unterhaltungssendung und ja auch irgendwo unterhaltsam. Also wenn da irgendwie lustige Menschen lustige Dinge tun, dann war das ja schon ganz, ganz interessant so. Mir war es immer als Kind zu viel Gelaber. Weißt du, als Kind hätte ich gerne irgendwie so eine Sendung gehabt, wo die nur diese Wetten hatten, weil das fand ich spannend. So. Aber das war dann irgendwie, alles in allem, war es mir unterm Strich immer viel zu viel Erzählerei und ja, genau, und zu wenig Dinge.
Das habe ich auch total wiedererkannt, als ich es jetzt wieder geschaut hatte. Und ich muss auf jeden Fall mitgehen. Bei uns mochte keiner den Gottschalk so richtig, glaube ich. Also er wurde toleriert, weil er eine Institution war. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass jeden Samstag Wetten, dass lief bei uns.
Nee,
im Gegenteil.
Absolut.
Und ich habe ihn kennengelernt, also den Gottschalk und seine Sendung als eben so ein großes Ding. Und ich war auch ab und zu neugierig und wir haben mal reingeschaltet. Aber es ist wie du sagst, dann saßen da lauter Erwachsene auf einer Couch und haben nicht aufgehört zu reden.
Aha.
Und das ist für ein Kind natürlich nicht spannend. Und gleichzeitig durfte ich es, glaube ich, auch nie zu Ende gucken, wenn es mal lief. Weil es eben bis Mitternacht lief, ne?
Ja, 3 Stunden
und,
Minimum so.
Drei Stunden, das ist für ein Kind natürlich auch viel zu lang. Man ist müde, vielleicht bin ich auch eingeschlafen dabei. Ich war da kein besonders großer Fan von. Die meisten Wetten waren auch irgendwie langweilig. Es gibt so ein paar, die Zeit überdauert haben. Ich erinnere mich da an diese Brustmuskelzuck-Geschichten zu Liedern, die damals dann total medial weiterberichtet wurden.
Okay.
Also so ein paar Sachen habe ich wohl auch noch im Kopf. Und dann eigentlich auch schon das Ende, ne, mit Samuel Koch und dem Unfall, der da live gesendet wurde natürlich.
Ja.
Das, ja, das war dann das prägende Ende dieser ganzen Geschichte. Und danach eher dieses ganze Desaster um Markus Lanz. Also das ist so meine Wahrnehmung von Wetten, dass. Wir sind also so ein bisschen nicht Fans, aber jetzt auch keine Unbekannten mit der Sendung gewesen, bevor wir sie uns angeguckt haben. Und ich kann das Gefühl, was du beschrieben hast mit der Nostalgie, auch nur bestätigen. Das schwappte ja richtig ins Wohnzimmer, als das Publikum dann auch zu Beginn aufstand und 5 Minuten mindestens Standing Ovations und oh, wie ist das schön, Sprechchöre von sich gab.
Ja, ja, ja.
Während Thomas Gottschalk ja auch so ein bisschen überrumpelt davon wurde, wie sehr er da geliebt wurde. Und es ist ein Ritual sozusagen für einen Abend zurückgekehrt. Es wurde in den ganzen Zeitungsartikeln, wir haben uns schon so ein bisschen drüber lustig gemacht, im kleinen Vorgespräch vorhin, immer wieder von Lagerfeueratmosphäre gesprochen, welche diese Sendung verbreitet hat und hätte, weil eben die Familie zusammenkam, um dieses Ereignis gemeinsam zu schauen. Und das gäbe es heute ja so in der Form nicht mehr, was ich auch für eine Behauptung halte, aber gut. Und Das war jetzt also wieder so. Er war wieder da. Er ist wieder da. Der Gottschalk. Und
er ist
ja,
wieder da.
Für einen Abend war wieder alles wie früher.
Ja, aber ja, aber war es wirklich wie früher?
War es wirklich wie früher? Ja, in dem Sinne, dass die Michelle Hunziker noch mit moderiert hat, war es tatsächlich wie früher.
Das stimmt.
Und da fing es dann eigentlich auch direkt an, unangenehm zu werden. Also alleine schon mit seinem Anfang, Monolog, er hat quasi sehr offensiv gesagt, dass er sich nicht verändert habe. Er sei ein Kavalier der alten Schule. Das hat er sich zum Beispiel als Bezeichnung rausgesucht. Hm. Und wie war der berühmte Satz? Er habe nichts verlernt, aber auch nichts dazugelernt.
Ja, irgendwie so.
Nichts verändert, aber auch nichts dazugelernt. Irgendwie sowas sinngemäß. Hm. Und dieses Publikum würde bekommen, was sie verdienen. Und nun muss man ja sagen, Thomas Gottschalk war ja schon immer eine sehr streitbare Figur.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass der universell geliebt wurde, sondern ihm wurde schon immer, so wie ich es nachgelesen habe, von durchaus existenten KritikerInnen unterstellt, kein besonders guter Moderator zu sein, ne, sondern eben eine Persönlichkeit, die sich da breit mache und mit Charme überspiele, was an Kompetenz nicht da sei.
Mm.
Und für diesen Charme muss man eben auch empfänglich sein.
Ja.
Ne, und so war es heute dann, also an diesem Samstag dann auch direkt zu spüren, dass er mit seiner Persönlichkeit eigentlich den kompletten Referenzrahmen für diese Show bildet.
Es war das Konzept, Thomas Gottschalk Tribute-Show, die Wetten, das hieß. Es war nicht,
ganz genau.
Es ging nicht um die Sendung, es ging 3,5 Stunden um Thomas Gottschalk.
So. Es war die Thomas Gottschalk-Show sozusagen. Ja. Also das könnte man auch so nennen. Und ja. Es gab auch in der Vergangenheit ja immer wieder, der hatte ja auch ganz viele Formate. Also der muss in den 90er Jahren musst du an dem, echt, wenn du lineares Fernsehen geguckt hast, da konntest du gar nicht dran vorbeikommen an den Typen. Der hat ja so viele Sendungen und Formate gehabt und geführt.
Ja, der ist ja auch nicht arm. Der Mann.
Omnipräsent. Ja, ich meine, er hat ein Schloss gekauft vor 20 Jahren oder wann das war. Da muss man schon ein bisschen Vermögen für haben. Ja, und dann hat er sich also die Michelle Hunziker dazugeholt und dann haben die sich auf die Couch gesetzt und kurz geschnackt und dann ging es schon los mit so furchtbaren Italiener-Klischees und er sei dafür bekannt, sagte er, dass er anfasse. Und dann sagte Michelle Hunziker sofort, ja, das ist okay, wir sind touchy. Und
mich hat das nie gestört. Das stimmt, Michelle hat immer zurückgefummelt.
Oh Gott. Ja, also da ging es direkt los mit dem Jugendwort des Jahres 2021, mit dem Cringe-Faktor. Und ja, also Thomas Gottschalk ist schon in den Anfangsszenen der weiße, alte Cis-Mann.
Und ich glaube,
über den heutzutage alles schimpfen geworden.
Und das
wurde sofort ersichtlich.
In vielerlei Hinsicht irgendwie genau das, was viele Menschen, glaube ich, auch unbedingt erwartet haben und oder auch wollten einfach von dieser ganzen Sendung, von diesem Ding. Es ist so, ach ja, der gute Thomas, da kann er mal wieder so sein, wie er schon immer war irgendwie, ne, so aufdringlich und zotig und über die Stränge schlagend und anstrengend und ihm tut ja keiner was und so, ne? Und er wird eben nicht gecancelt und so. Das ist ja das eine. Auf der anderen Seite war es wohl auch einfach keine gute Sendung. Also,
ja,
das,
also,
ne?
Genau, also ich glaube, das, was Thomas Gottschalk eben nicht so richtig verstehen möchte, und das hat er ja auch teilweise bewusst zu betonen, ist dieses mit der Zeit gehen oder Sensibilität für Dinge entwickeln, die in der heutigen Zeit relevant sind oder als relevant anerkannt werden, auch von der breiten Masse der Bevölkerung.
Ja.
Na, also er reitet später ja noch darauf herum, was man sagen kann oder nicht, aber auch eine seiner ersten Witze ging übers Gendern.
Ja.
Und das war auch ein bewusster, guckt mal, ich weiß, dass das ein Ding ist, aber ich scheiße drauf, Witz. Ne?
Mm.
Und er hat natürlich dann nicht gegendert, er hat natürlich Frauen wieder so behandelt, wie Männer im Klischee Frauen behandeln, diese unterschwelligen Macho-Sprüche über Michelle Hunzikers Kleid, was relativ weiten Ausschnitt hatte, dann sollte sie als Wetteinsatz später doch Yoga in dem Kleid machen, musste sie dann zum Glück nicht. Also ja, das können auch Frauen aushalten, das kann ihnen nichts ausmachen, aber das kann man auch trotzdem aus heutiger Sicht einfach objektiv machohaft und nicht angemessen finden.
Aber man kann das auch
machen. Aber es ist, wie du sagst, das ist halt ein mächtiger, also auf seine Art ein wirkmächtiger, weißer, alter Mann, der als Institution gegen tiefergehende Kritik oder auch das sogenannte Canceln immun ist. Also dann regen sich die Leute halt wieder über den Gottschalk auf. Das ist ja auch so eine Phrase, die er selber benutzt hat. Also man hat schon früher über ihn geschimpft, aber dann hat man abgewunken und gesagt, das ist halt der Gottschalk. Und dann hat man weitergemacht. Ja. Und ich bin eigentlich relativ froh, dass es diese Entwicklung heutzutage nicht mehr gibt, sondern dass von auch in der Öffentlichkeit stehenden weißen Männern gefordert wird, einen gewissen Grad an Sensibilität und Empathie gegenüber ihren Mitmenschen mitzubringen. Und dass dann eben nicht okay ist, einfach nicht darauf zu achten, wie man mit Menschen umgeht. Denn das ist es ja letztendlich. Es sind keine Sprachkorrekturen oder Sprachpolizei, die da aktiv wird, sobald ein Moderator eine Person of Color fragt, wo sie denn wirklich herkommt, sondern das sind einfach heutzutage als angemessener Umgang gesehene Umgangsformen. Ja. Und wer die nicht benutzt, der ist, ja, tut mir leid, der ist in der Vergangenheit geblieben, der hat das verpasst, der hat diesen Aufsprung auf den Zug verpasst, so wie es mein Mathelehrer früher mit dem Klassenziel gesagt hat. Und ja, so gilt das natürlich auch für moderne Umgangsformen. Thomas Gottschalk nimmt sich da bewusst raus und weiß auch, dass er das kann. Und das ist eigentlich nichts anderes als eine Form von Ignoranz.
Ja, also das ist auch was ganz anderes. Man hat ja als Mensch im öffentlichen Raum einfach einen ganz anderen Auftrag und eine ganz andere, man wird anders wahrgenommen, man hat sich eben aber auch anders zu verhalten, als oder auch wenn man quasi eben eine Institution ist oder für eine Institution quasi etwas darstellt, ja, dann ist man ja irgendwie anders zu bewerten, auch als reine Privatperson. Ich hatte nämlich ein Gespräch mit meiner eigenen Oma drüber, die mir erzählte, ja, ach, das mit dem Gendern, sie hätte da Angst, dass da irgendwer kommt und die Sprachpolizei kommt und ihr verbietet zu reden, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Und ich sag mal, sind das begründete Ängste oder sind das konstruierte Situationen, die so niemals auftauchen würden und die nur konstruiert werden, damit man sich darüber irgendwas aufregen kann, was einem Alltag eigentlich überhaupt nicht anficht. Und dann war kurz Stille und dann habe ich nämlich gesagt, ja, weil ich glaube nämlich, dass tatsächlich zu dir niemand hinkommt und sagen wird, du redest falsch, das ist nicht okay, ich fühle mich diskriminiert. Im Großen und Ganzen wird das, glaube ich, nicht passieren. Meine Oma geht stark auf die 80 zu. Da werden die meisten Menschen sich denken, gut, diese Frau ist jetzt nur auch ein paar Jahre älter. So ist das eben. Und wenn es ihnen wirklich wichtig ist, dann werden sie es ihr ja erklären. Ja? Aber darum geht es ja immer bei diesen ganzen Geschichten, auch beim Gendern gerade eben nicht. Es geht ja nicht um irgendwie einzelne Menschen, die vielleicht da, denen das irgendwie zu viel ist oder zu aufwendig oder weiß ich nicht, die in ihrem Alltag nicht gendern wollen. Es geht darum, dass Institutionen wie zum Beispiel Fernsehsender, Universitäten, in der Öffentlichkeit stehende Geschichten, Sport, Dinge, ja, dass da entsprechend inklusive Sprache gepflegt wird. Aber es geht ja nicht darum, dass jeder Menschs Großmutter plötzlich anfängt, komplett entsprechend eigentlich ja entgendert zu sprechen, ja. Aber da ist eben das Problem. Also wenn Thomas Gottschalk mit seinen 70 Jahren jetzt sagt, ah, diese Gender-Geschichte, da, ich guck mal, ob ich meinen besten Thomas Gottschalk raus. Ach, dieses Gendern, das kriege ich auch nicht mehr in meinen Kopf auf diese alten Jahre. Dann würde ich sagen, ja, Thomas, das ist okay, aber dann kannst du damit nicht ins Fernsehen. Also, ja, das ist so, kannst du machen.
Nicht mehr guten Gewissens.
Nee, genau. Mal. Kannst du zu Hause in Bamberg sitzen und kannst das, oder in Los Angeles, wo auch immer du gerade rumläufst und kannst da meinetwegen nicht gendern, wie du möchtest. Das sei dir unbenommen, aber im Fernsehen bitte nicht. So.
Ja, also er ist sich total bewusst, dass er einen sehr großen Handlungsspielraum diesbezüglich hat, dass er mit dem Argument von gestern zu sein eben ein Pass sozusagen, ja, ein Pass kriegt auf Umgangsformen, auf Benimmformen und dass man weiß, was man bekommt, wenn man ihn guckt. Das ist so das Totschlagargument. So, ja, du magst ihn nicht, dann guck ihn nicht. Aber es geht ja auch darum, und ich glaube, das ist auch etwas, was, jetzt rede ich schon wie Gottschalk, der sagt nämlich auch immer und ich, und dann gibt es so einen Einhakesatz. Ich glaube, das ist auch das, was viele Männer generell nicht verstehen. Es geht ja auch um den Raum, den sie einnehmen. Mm. Also wenn ein Mensch wie Thomas Gottschalk so eine große Samstagabendsendung hat, dann kann man nicht einfach sagen, ja, dann guck ihn halt nicht. Er hat ja trotzdem den Primetime-Slot. Er hat trotzdem eine Institution, die als Markenname, als Institution ein großes Publikum zieht. Er sorgt für mediale Aufmerksamkeit und dementsprechend ist das, was du auch schon angesprochen hast, die Verantwortung, dann damit umzugehen, ja auch bei ihm. Er kann sich dem nicht einfach entziehen und sagen, ja, wuppdidu, schalt halt um. Ne? Sondern er hat einfach einen großen Raum, den er einnimmt und den sollte er meiner Meinung nach so nutzen, dass sich durch ja, seine Umgangsform nicht die Hälfte seines Publikums irgendwie angegriffen fühlt oder
sich
da eben benimmt wie die Axt im Wald. Er muss ja nicht gendern, das ist ja auch gar nicht das, was wir jetzt sagen wollen.
Aber,
ne? es geht darum, dass er sich vielleicht dann einfach so dezent wie möglich nicht darüber lustig machen sollte oder die ganze Zeit so Seitenhiebe auf die, ja, auf die junge Generation und deren Forderungen an Empathie und Rücksichtnahme auf marginalisierte Bevölkerungsgruppen, wie er damit umgeht, ne? Wie er sich darüber lustig macht.
Ja. Hast du gut gesagt.
Das sieht man dann auch beim nächsten Gast, denn es kommt, und darüber gingen auch viele Artikel, die wir gelesen haben, Helene Fischer. Helene Fischer war der Dauergast dieses Abends. Helene Fischer ist schwanger, das hat nun also auch eine Presse geleakt, bevor sie es selber verkünden konnte. Helene Fischer ist also auch als Opfer der Boulevardmedien nicht in der Lage, ihre Privatsphäre bis zu dem Grad zu beschützen, wie sie es gerne hätte. Das ist eigentlich relativ dramatisch und schrecklich. Man wünscht niemandem in dieser Lage zu sein und nicht das privat halten zu können, was man gerne privat halten würde. Und nun ist sie also auch hier bei einer 15 Millionen Zuschauersendung zu Gast und singt auch eines ihrer neuen Lieder zunächst, hat einen Auftritt, wird auch ganz frenetisch bejubelt, ihr kommen die Tränen, sie ist total emotional. Und dann fand, glaube ich, mit ihr eines der schrecklichsten Gespräche an diesem Abend statt. Thomas Gottschalk hört nicht auf, sie zu löchern bezüglich ihrer Schwangerschaft. Sie betont wiederholt, dass sie darüber nicht so gerne spricht. Sie wiegelt das alles sehr freundlich ab, aber es sei von Interesse. Thomas Gottschalk bestätigt dann auch nochmal, dass Helenes Mann also auch wirklich ein guter ist. Ne? Er gibt quasi seinen Segen. Er bestätigt nochmal, dass das ein anständiger Typ ist, damit das auch die Menschen glauben, die es vielleicht bisher von Helene Fischer als Frau, die ihre eigene Entscheidung trifft, nicht genau geglaubt haben.
Ach so, na dann.
Und Helene ist jetzt also in diesem, Frau Fischer ist für den Rest dieser Sendung in der Rolle der schwangeren Frau.
Und er sagt,
ist da, weil sie schwanger ist. Alles ist eigentlich nur interessant, weil sie schwanger ist. Sie muss erklären, dass sie schwanger ist. Sie muss Details verraten. Es geht auch so ein bisschen um Erziehung. Und wenn sie nicht antworten will, dann springt Michelle Hunziker, die selber dreifache Mama ist, manchmal so ein bisschen rettend zur Seite und versucht, die sehr offensiv gestellten Fragen von Thomas Gottschalk so ein bisschen abzuwiegeln und generell zu beantworten.
Ich finde,
aber sie ist an diesem Abend nicht als Künstlerin da, sondern als schwangere Celebrity.
Und da passieren auch zwei Dinge, die ich nochmal herausstellen will. Das eine ist, in der Anmoderation von Helene Fischer sagt Thomas Gottschalk schon, er listet erst so ein bisschen ihre künstlerischen Erfolge auf, ja,
und sie sagt, hat 16 Millionen Platten verkauft.
Ja,
16 Millionen Platten.
Sie steht gerade und prügelt sich in den deutschen Charts um Platz 1 mit Ed Sheeran und heute Abend ist sie zu zweit. Was auch so, das ist so ein richtig dummer alter weißer Mann.
Ein bisschen gedauert,
so, ja. So. Und because she's pregnant, you know? Haha. Auch, was ich auch ganz schlimm finde, also ich finde das persönlich komisch, weil ich musste da selber drüber lachen. Regelmäßig haben Gäste in dieser Sendung der guten Frau zur Schwangerschaft gratuliert. Und ich finde das komisch. Ich persönlich finde das komisch, weil das ist für mich so, Gratulation, dass du dich hast bumsen lassen, war bestimmt gut. Jetzt hast du ein Kind. Also Gratulation zur Geburt, ja klar, da hast du ja irgendwie was durchgemacht und so. Und man kann ja auch sagen, dass man sich irgendwie freut oder sowas. Aber Gratulation, das hat ja wirklich jemand so gesagt, ich weiß nicht, wer es war, irgendein Gast sagte.
Glückwunsch, meinte Klaas Häufer Umlauf.
Ja. Gratulation zur Schwangerschaft, nicht so, was? Warum? Wieso?
Also, naja, hat geklappt, ne?
Ja, gut.
Damit geht man quasi davon aus,
okay.
Also so die erstmal sehr neutrale Begründung, die ich auf der Hand liegend finde. Du gehst davon aus, dass der Versuch, ein Kind mit deinem Partner, deiner Partnerin zu zeugen, erfolgreich war und dass du jetzt befruchtet wurdest. Herzlichen Glückwunsch, dass das geklappt hat.
Herzlichen Glückwunsch, dass in ihrer Biologie alles so funktioniert, wie ursprünglich gedacht, so weiteren Glückwunsch zur Zeugungsfähigkeit quasi. Naja, das ist die eine Sache, aber das ist nur so ein kleines, es ist vielleicht auch einfach, stört mich das, weil ich das komisch finde. Was ich noch ganz spannend fand, ist, dass der Gottschalk dann fragte, ja, du sagst, du willst darüber nicht reden, aber ich muss dich jetzt mal nach deiner Schwangerschaft fragen, sonst sagen die morgen wieder alle, der Gottschalk hat gar nicht nach ihrer Schwangerschaft gefragt, als hätte ich das nicht gewusst. Wo ich so denke, ach so, na dann.
Aber das war eben das, was ich dann auch so unangenehm fand. Sie war einfach jetzt die schwangere Frau. Sie war nicht mehr die große Sängerin, sondern sie war jetzt die schwangere Frau. Ja. Und sie musste dann diese Fragen irgendwie über sich ergehen lassen. Und ich hätte es gerade gut gefunden. Ich meine, deshalb war sie ja wohl auch da. Es gibt dann, es gab so, sie hat irgendwie jeden Song ihres Albums in so einem Videoformat nochmal verbildlicht. Und da gibt es so eine cineastische Show zu, die man zum Album gucken kann. Also da sind sicherlich künstlerische Visionen drin verarbeitet. Und ich dachte eigentlich, das wäre das, weswegen sie zu promoten also auch da war. Sie war jetzt nicht bei Wetten, dass, um über ihre Schwangerschaft zu sprechen. Sie hat auch eine Tour, die dann irgendwann stattfindet. Ja. Also da hätte es genug gegeben, über das man hätte sprechen können. Und stattdessen sich dann eben doch auf ihren Mann und ihre Schwangerschaft zu fokussieren, fand ich extrem belastend. Und ich glaube auch generell sind Frauen nicht so besonders glücklich, also sind Menschen nicht besonders glücklich, wenn sie dann nur noch die Schwangere sind. Ich meine, die haben ja auch abseits der Schwangerschaft immer noch Interessen und Themen in ihrem Leben, die über das,
ja, ich glaub, das
Bekommen
ist so
eines Kindes vorhanden sind. Und man sollte doch nicht einfach aufhören, sie als Person und als Mensch wahrzunehmen, nur weil da jetzt eben ein Kind im Kommen
ist. Nein, du bist jetzt so eine Inkubationskammer für so ein Kind.
Nee. Genau, du bist jetzt eine Gebärmaschine. Ja. Herzlichen Glückwunsch zur Rückkehr ins Dritte Reich von der Wahrnehmung der Gebärenden her.
So.
Naja, aber das war also dann ihre Rolle, alles andere rückte in den Hintergrund und ja, dann ging es eben los mit den Wetten, die wir jetzt nicht hier alle aufschlüsseln müssen.
Ich habe die großteils nicht geguckt.
Mit dem Kind, das sich in einer U-Bahn von Haltegurt zu Haltegurt hangelte, fand ich ihn auch extrem unangenehm. Da gab er den alten Herrn und machte die ganze Zeit sehr, sehr trockene, sehr angestaubte Witze. Also es war die ganze Zeit so, oh nein, hat er jetzt nicht wirklich gesagt, lustig. Aha. Und was mir im Gespräch mit den vielen Gästen dann auch auffiel, war, dass es eigentlich keine Gespräche waren oder zumindest keine Dialoge, sondern Thomas Gottschalk, es war ja auch teilweise einfach sogenannte Reklame, die sie gemacht haben, war da mit seinen Gästen, um sie so einen Lückentext ausfüllen zu lassen. Also es war gar nicht das Interesse daran, eben Dialog zu führen und sich auf Antworten einzulassen, mit denen er vielleicht nicht gerechnet hatte, sondern er hat quasi die Richtung des Gespräches so intensiv vorgegeben, dass er ja quasi sozusagen eingehakt hat, wenn das nicht in die Richtung ging, die er antizipiert hatte. Du bist da, um Gottschalks Vision von dir zu bestätigen und das zu sagen, was eben auf seiner Moderationskarte als wahrscheinlich angedeutet wird. Ich weiß es nicht, also sprich ein bisschen über deinen Film, gib ein paar nette Antworten und dann ist es auch wieder all Tommy und er lenkt das Gespräch dann weiter. Aber so ein richtiger Talkshow-Moment war eigentlich nicht vorhanden. Ne? Es gab keine richtigen, wechselseitigen, gleichberechtigten Gespräche und im Zweifel hat Gottschalk einfach auch ganz unangenehme Stille gefüllt, die eben aufgekommen ist, weil seine Fragen nicht gut waren oder weil sie einfach nicht so ergiebig waren, wie er gedacht hatte, aber er noch ein bisschen Zeit killen musste.
Er ist sowas, also so eine ganz merkwürdige Art Entertainer. Und zwar so eine Art Entertainer, die in der Lage ist, und da kann ich irgendwie so ein bisschen aufgrund eigener Erfahrungen sympathisieren, aber auch nur so weit, als dass das etwas ist, was mich immer stark belastet hat. Das sind so Verhaltensmuster, die ich bei mir selber auch erkannt habe, aber das sind Verhaltensmuster, wegen derer ich in Therapie gegangen bin.
Du hast keine große Samstagabendsendung.
Nein, aber das, also.
Noch nicht.
Aber weißt du, was das Problem ist? Vielleicht, wenn ich eine große Samstagabendsendung gehabt hätte, dann wäre ich deswegen vielleicht nie in Therapie gegangen, weil da hätte ich ja damit mein Geld verdient und hätte das irgendwie toll gefunden. Aber das klingt jetzt auch, also das, Entschuldigung, ich möchte jetzt auch nicht einem Thomas Gottschalk sein irgendwie geartetes Lebenswerk absprechen. Das ist ja nicht so, dass alles, was Thomas Gottschalk macht, jetzt scheiße ist und das ist jetzt hier auch nicht die Thomas Gottschalk Kacke-Find-Show. So. Hätte mir ein schönerer Begriff einfallen können, aber naja. es ist nun schon so, dass dieser Mensch so Dinge tut, wie zum Beispiel, erstens, er macht es geht immer um ihn. Er hat so ein bisschen so ein Selbst, ja, self-depreciating heißt es auf Englisch. Wie heißt es denn auf Deutsch? Ich habe das, Entschuldigung, ich bin immer so englisch.
Selbsterniedrigenden
Humor auch manchmal, so ab und zu, ne, weil dann sagst, ach, der Gottschalk wieder und hier und da. Damit zieht er sich aber auch selbst immer, hast du vorhin auch schon gesagt, so aus der Verantwortung für Dinge. Und sagt dann so, ja, so bin ich halt. Boys will be boys, essentially. Aber halt nur für einen einzigen Menschen. Ne? Wo er sagt, Gottschalk will be Gottschalk. Und das ist das eine. Und dann ist halt auch so, dass er hat halt diese sehr überbordende Persönlichkeit, die halt da ist und sehr viel Raum einnimmt. Thomas Gottschalk ist gar nicht so groß, ich glaube, wobei, das ist so ziemlich tall
doch,
auch.
Der ist aber, 1,92.
Ja, aber gut, der ist groß im Körperlichen, aber er ist auch groß im Raum einnehmen. Also,
ja, in seiner Strahlkraft als Persönlichkeit sozusagen.
Ja, es ist einfach, es gibt Menschen, die machen das auf eine angenehme Art und Weise. Ne? Es gibt Leute, die sind einfach da und die haben so eine Aura um sie herum und die sind so, die nehmen viel Raum ein, aber gar nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie es irgendwie müssen, weil das so ihr innewohnendes Charisma ist. Thomas Gottschalk ist so einer, der ellbogt sich so irgendwie ins Rampenlicht und dann gibt das aber auch nicht wieder her. Und das ist halt eine gewisse Art von Entertainment ist da auch drin, aber nicht ganz ohne Fremdscham, finde ich. Man kann Thomas Gottschalk nicht zuschauen, ohne dass man sich denkt, Halleluja, was für ein Blödsinn der auch wieder von sich gibt.
Also es ist immer irgendwie unangenehm, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Witzigerweise fand ich, jetzt haben wir gerade über seine Art zu reden und ins Rampenlicht zu treten gesprochen. Ich fand das gerade dann total auffällig, als Joko und Klaas da waren. Ja. Weil Joko und Klaas als einzige Gäste trotzdem Persönlichkeiten behalten durften und irgendwie selber genug Ellenbogen hatten, dass das Gespräch mit Abstand das angenehmste war, was sie geführt haben, aber sich auch irgendwie wehren konnten gegen diese einnehmende Präsenz von Gottschalk, weil sie Antworten gegeben haben, die ihn so ein bisschen verwirrt haben oder die dann auch für lustige Momente gesorgt haben, weil sie nicht das waren, womit man gerechnet hat, weil sie keinen Lückentext ausgefüllt haben in ihrem Dialog und die haben ganz eigene Probleme so mit ihren Shows oder mit ihren Konzepten, aber da hat man doch den Generationenunterschied sehr deutlich gesehen. Sie haben sich ja dann auch geäußert zum Thema darauf achten, was man sagt und haben nicht so ganz seine Linie vertreten, haben ihn aber auch irgendwie in Schutz genommen, ne? Als eben, ja, du bist halt eine Institution, ein Produkt deiner Zeit, bla bla bla. Also sie haben das irgendwie auch bestätigt, aber schon auch deutlich gemacht, dass es diese neue Generation wortbewussterer und tatbewussterer ModeratorInnen eben gibt und dass die auch in der nächsten Zeit kommen werden. Nun sind das beides eigentlich auch keine Jungspunde mehr, die sind jetzt ja beide irgendwie 40, aber er hat die dann auch als die Zukunft bezeichnet, ne? Und hat sehr deutlich gemacht, ja, hier seht ihr, das ist sozusagen die neue Generation, aber ich bin eben ich und das darf ich auch sein, weil ich bin alt.
Thomas Gottschalk ist 71.
Witzigerweise, dieser Persönlichkeitstyp Thomas Gottschalk mit, ich rede jetzt mit dir, aber ich will eigentlich nur mich selbst in unserem Dialog bestätigt sehen und meinen eigenen Annahmen über dich bestätigt zuhören, den kenne ich auch von anderen Menschen. Es ist nicht so, dass nee. Thomas, also jetzt nicht von dir, sondern auch einfach von beispielsweise einem ehemaligen Dirigenten von mir. Das ist ein ganz verbreiteter Persönlichkeitstyp, glaube ich. Und das sind alles extreme Charismatiker, weil sie gut reden können und weil sie auch sehr offen auf Menschen zugehen. Das ist ja bei Gottschalk genauso. Mhm. Aber wenn man dann längere Zeit mit ihnen verbringt, fängt man schon an, das auch zu hinterfragen. Und das kann unglaublich manipulativ und gefährlich sein, weil man diesen Menschen dann sehr viel durchgehen lässt.
Wo ich den Gottschalk sehr anstrengend fand, und das ist lustig, weil sie da einen Ausschnitt von gezeigt haben, es war ja diese, wie auch immer, dieses merkwürdige ProSieben-Show-Konzept, wo, glaube ich, eine ehemalige Mitschülerin von uns beiden mal auch da war, wo es dann so war, so Promis und irgendwie so ein Mensch sind in einer Spielshow und wer gewinnt, macht das nächste Mal einen Moderator.
Ja.
Erinnerst du dich? So?
Wer stiehlt mir die Show?
Irgendwie so. Ist das? Und, ja, ich glaube so. Und da war der, ich glaube, davon haben sie einen Clip gezeigt. Von dem, wo Gottschalk eben auch da war. Weil ich glaube, so in der allerersten Ausgabe von der Show war der Gottschalk eben auch da. Und da hat er auch so Sachen gesagt, ne, wo ich so dachte, Halleluja, das ist halt der Gottschalk, wenn es nicht seine Show ist und er vielleicht auch keine Kärtchen hat, ne, wo er drauf gucken kann. Dann sagt er plötzlich Dinge. Und
er war ja auch bei dieser letzten Instanzsendung so ganz schlimm dabei. Er habe sich bei einem Karneval als Jimmy
Hendrix. Nein, bei einer Kostümparty in L.A.
Bei einer Kostümparty in L.A. hätte er sich als es war gar kein Karneval, genau, als Jimi Hendrix verkleidet. Danach hätte er gewusst, wie sich Schwarze in Amerika fühlen und solche Sachen. Ja, sicherlich wollte der keinen Frontalangriff auf schwarze Menschen damit starten. Aber wie unglaublich
ignorant.
Also wie groß können deine Scheuklappen sein, dass du nicht damit rechnest, dass das für eine negative Reaktion der entsprechenden Bevölkerungsschicht sorgen könntest. Also solche Sachen fallen dann auf jeden Fall auf. Das stimmt schon. Wenn er nicht der Host ist, dann läuft er so ein bisschen Amok im negativen Sinne mit seinen Äußerungen.
Und was mir eine Sache, also du hast gesagt, es ist auch richtig, dass Joko und Klaas da so ein bisschen, also Klaas war es vor allem, der so ein bisschen Kontra gegeben hat, als Gottschalk sagte, ja, man muss ja heutzutage, muss man ja aufpassen, was man sagt. Ich finde, das ist nämlich übrigens, das will ich einfach nochmal klar machen, ein ganz großartiges Scheinargument. Man musste schon immer aufpassen, was man sagt, wenn man Scheiße gelabert hat. Ja. Es ist nur heute so, dass es mutige Menschen gibt, die dich darauf ansprechen, wenn du Scheiße laberst. Und das gab es früher halt nicht, weil das Leute waren, die systemisch noch viel stärker unterdrückt waren und sowas, ja, und viel weniger Chancen hatten und noch einer viel größeren allgemeinen Gefahr ausgesetzt worden sind, wenn das so ist. Also, und das ist auf jeden Fall was sich vielleicht geändert hat, weil jetzt Minderheiten in der Gesellschaft eine bessere Vertretung haben, gesamtgesellschaftlich, und mehr gehört werden.
Ja, also die Echokammern sind größer geworden, ja, durch soziale Medien, vor allem durch Twitter, ne, wo die Live-Reaktionen auch immer sehr groß sind. Und die Möglichkeit, sich zu äußern und gehört zu werden, haben sich einfach verändert.
Ja. Ne? Und das heißt aber das halt, war früher nicht so. Genau, das heißt aber nicht, dass nicht vor 30 Jahren rassistische Witze schon genau so kacke waren, wie sie es heute sind. Daran hat sich gar nichts geändert. Genau, rassistische Witze waren auch vor 30 Jahren schon rassistisch. Nur weil man damals nicht direkt das Feedback bekommen hat, hör mal, ist bei dir der Arsch offen, hat man das dann anscheinend nicht so wahrgenommen. Aber es ist schon immer so gewesen. Misogyne Kommentare waren schon immer misogyn. Aber wenn man halt auf Frauen einen Scheiß gibt und denen auch nicht zuhört, dann wird einem das nicht auffallen, wenn man in seiner kleinen Männerbubble wohnt, wo man sich denkt, so ist das eben. Und genauso ist das mit vielen anderen Dingen. Und da hätte ich mich gefreut, wenn da tatsächlich mal jemand gesagt hätte, nee, Thomas, man musste schon immer aufpassen, was man sagt, beziehungsweise eben halt auch nicht, wenn man nämlich keine merkwürdigen Meinungen hat, dann muss man eigentlich gar nicht aufpassen, was man sagt. Weil es ist ja nur ein Problem, wenn man scheiße ist zu Leuten. Und wenn man das einfach nicht ist, dann wird einem auch keiner. Also wenn dann einer kommt und sagt, pass mal auf hier, Tommy, du bist aber ganz schön lang scheiß Moderator, finde ich doof. Ja, okay, das muss ja keiner schön, also keiner gut finden, wie man Dinge moderiert, ne? Dann findest du das vielleicht privat doof. Aber dann kann dir, also es kann dir ja nur jemand Rassismus vorwerfen, wenn du rassistisch warst. Also, ne? Das finde ich immer so ein blödsinniges Argument, weil das ist so.
Nee, wenn es heißt, das würde ich auf jeden Fall nicht sagen, weil Rassismus wird auch Menschen vorgeworfen, die sich kritisch über weiße Dominanzkultur äußern. Denen wird auch Rassismus vorgeworfen, ja, die waren okay, aber de facto nicht rassistisch. Gut. Aber also, du musst auf jeden Fall etwas Unüberlegtes gesagt haben, um heutzutage einen breiteren Rassismusvorwurf von der Öffentlichkeit zu kriegen.
Oder nicht mal ein Rassismus, also nicht mal nur ein Rassismusvorwurf, aber so insgesamt. Es ist ja nicht so. Wenn man sagt, man muss ja aufpassen, was man sagt, finde ich, dann hat das immer so ein bisschen, trägt das so ein bisschen mit, die Sache von, nicht alles, was ich denke, kann ich auch einfach sagen.
Und dann, ja, vor allem einfach sagen.
Und dann,
einfach raushauen.
Genau, und dann, finde ich,
raushauen.
Lässt das immer tief blicken, was die Leute denn wohl für ein Gesellschaftsbild haben. Weil, ich weiß nicht. Wenn dir das passieren kann, dass du diskriminierende Aussagen tätigst in einer Größe und einer Unreflektiertheit, die halt irgendwie einen Shitstorm auslöst, dann sagt das ja auch was über dich als Menschen aus, finde ich.
Ja,
und deine Weltanschauung.
Die Menschen ja genauso gut sagen, das fänden sie wahrscheinlich aber merkwürdig, sie könnten genauso einfach sagen, es sollte in Ordnung sein, dass ich unachtsam und unüberlegt über Menschen spreche, von denen ich keine Ahnung habe.
Ja.
Ne? Und das wäre dann ein sehr merkwürdiger Satz, aber effektiv ist das, worüber Leute sich beschweren, die dann eben Kritik bekommen, weil sie schlechte Italiener-Witze gemacht haben. Also um Gottes Willen, heutzutage noch über irgendeine Kultur oder ein Land Witze zu machen, die irgendeine Referenz zu, also das waren ja wirklich Spaghetti-Witze, weißt du? Also ja, offensichtlich diskriminiert und fürchterlich. Zum Glück hat Michel Hunziker das so konnt ignoriert, dass es keine größere Resonanz bekommen hat, aber Ja, das ist heute einfach zu auffällig. Heutzutage fällt das den Leuten auf. Das ist vielleicht auch das, was man in Bezug auf den Umgang mit Frauen kritisieren kann. Das war noch nie okay, wie sich die Kavaliere der alten Schule gegenüber Frauen verhalten haben, wenn es darum ging, oh, sie sehen ja, jetzt hat Frank Elstner war ja auch zu Gast in der Show und äußerte dann gegenüber einer Frau den Satz, wie hast du es vorhin erklärt?
Er hat gesagt, können Sie sich vorstellen, dass diese bildhübsche Frau Dachdeckermeisterin ist?
So, ja, er hat das nicht böse gemeint, glaube ich sofort. Und man muss Frank Elstner deswegen jetzt auch nicht medial kreuzigen.
Absolut
und,
nicht.
An der Wand stellen. Aber war das deshalb trotzdem, ne, also ein Kommentar, der durchblicken lässt, dass die Frau als Bild nicht hineinpasst in die Vorstellung eines Handwerksberufes oder dass eine gewisse Vorstellung hinsichtlich ihrer Optik, die sie dann mitbringen müsste, vorhanden ist. Ja, natürlich, das lässt es trotzdem durch.
Vor allen Dingen,
das ist trotzdem einfach verstaubt und veraltet und
der Kontrast, eine
ganz ekelhafte Sichtweise.
Der Kontrast dazu war, das war eine, weiß ich nicht, vielleicht um die 30 Jahre alte Frau, hätte ich jetzt behauptet, so um den Dreh, die da auf einem Bagger hineinfuhr, auf der Baggerschaufel, konventionell attraktiv, würde ich jetzt behaupten. Die hatte ihren Cousin mit dabei und sie wurde halt vorgestellt, können Sie sich, dass diese schöne Frau Dachdeckermeisterin ist, mit einem eigenen Betrieb. Und dann ihr Cousin wurde vorgestellt und hier das Schwergewicht der und der, weil der dick ist.
Ja, das ist die Eigenschaft, die ihn als Persönlichkeit auszeichnet.
Und es ist so, du merkst doch genau, dass wenn die Rollenverteilung anders gewesen wäre, ja, dann hätte das, dann wäre die Anmoderation anders gewesen. Dann hätte man nicht gesagt, wenn da so ein, weiß ich nicht, ein konventionell attraktiver junger Mann gesessen hätte, dann hätte niemand gesagt, können Sie sich vorstellen, dass dieser hübsche junge Mann Handwerker ist, quasi, weil, ja, natürlich, klar, unbedingt. Wir haben es medial lange Zeit so gelernt, dass hübsche junge Männer auch Handwerker sind. Also ne?
Naja. Um das mal zusammenzufassen, mir macht Thomas Gottschalk schon irgendwie auch Angst, dass ich sollte ich das Glück haben, so alt zu werden, 50 Jahren einfach meine Zeit nicht verstehe oder aufhöre, über die zeitpolitischen Geschehnisse, über die gesellschaftlichen Geschehnisse zu reflektieren und daraus Konsequenzen für mein eigenes Handeln abzuleiten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele Menschen das als naturgegebenes Schicksal ansehen, dass sie irgendwann aus der Zeit fallen und sich dann nur noch in einer Bubble, nenne ich es mal, neusprachlich oder in einem Referenzrahmen bewegen, der irgendwie übereingeht oder harmonisch ist mit ihrer Persönlichkeit, die so ist, wie sie ist. Ich habe das auch mal in einem Gespräch mit einem anderen Menschen, oder nicht im Gespräch, aber ja, in einem Gruppengespräch mit einem anderen Menschen so rausgehört, der eben auch kritisiert wurde für sein Verhalten und dann eben auch nur meinte, ja, I am who I am. Ne? Also dass einem über die Jahre einfach die Fähigkeit zu reflektieren, dass man Dinge vielleicht ändern sollte, dass Dinge nicht in Ordnung sind, die man aber jahrelang so gemacht hat, dass die verloren geht, das ist eine ganz große Angst von mir und ich hoffe, dass das einfach, also es gibt ja auch genug alte Menschen, die sehr wohl ne, heutzutage noch auf der Höhe der Dinge sind und sensibel für solche Themen. Ich hoffe, dass das bei mir nicht so ist und dass das auch in unserer Generation einfach nicht so ist, dass man damit aufhört, darüber nachzudenken, was vielleicht heutzutage völlig zu Recht als nicht in Ordnung benannt wird. Und Thomas Gottschalk ist für mich so ein Symbol des, auch dieses männlich-patriarchalen Egoismus. Also ich muss mich nicht ändern, weil das war mal so. Und das würde mir so viel abverlangen.
Das wäre so anstrengend.
Ich muss mich jetzt rechtfertigen. Mm. Oh Gott. Er hat sich sein Monument gebaut und er sieht keine Notwendigkeit darin, das jetzt noch irgendwie abzuändern auf den letzten Metern. Sondern er räumt sich auch mit seiner vergangenen Leistung das Recht ein auf keine Veränderung. Hm. Und ich glaube, die Resonanz auf die Show, die auch live zu sehen war, hat ihm da leider auch irgendwie Recht gegeben. Die Menschen waren froh, dass es eine unveränderliche Konstante für einen Abend wieder gab, die dieser Gottschalk eben dargestellt hat, in diese Sendung dargestellt hat. Und dass sie bekommen haben, worauf sie sich eingestellt hatten. Aber so funktioniert Gesellschaft ja nicht. Und so funktioniert Zusammenleben ja auch nicht, dass man, sonst würde ja auch dieser Bullshit von, ne, von deutsche Wertekultur oder was auch immer stimmen, dass man gesellschaftliche Werte hat, die unveränderlich sind. ne? Oder genaue Vorstellungen von Verhalten, von Miteinander. Das verändert sich logischerweise über ja. die Zeit und dementsprechend muss man sich selbst auch verändern.
Wir haben nicht
mehr. Und das ist nichts, was irgendwie anstrengend ist. Also Himmel, meine Eltern haben sich allein durch ihre Kinder wahrscheinlich enorm verändert, weil sie in Kontakt mit einer neuen Generation gekommen sind. Aber dafür haben sie jetzt nicht irgendwie tonnenweise Bücher gelesen oder weiß ich nicht, marxistische Literatur oder sonst was, was immer vorgeworfen wird, der sogenannten Wokeness Culture, sondern es ist einfach über die Jahre passiert und dann kommt man in dem Hier und Jetzt an und hat sich als Mensch unweigerlich verändert und nichts anderes ist ja das, was auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, durchlaufen sollten, könnte man meinen.
Ja. Es ist nicht mehr 1998, es ist auch nicht mehr 2010, es ist 2021 und die Zeit, also die Zeit und auch der Zeitgeist, die halten ja nicht an. Wir sind unsere eigene Zeit mit unseren eigenen Problemen, unseren eigenen Herausforderungen und unseren eigenen Lösungsideen für Dinge, ja, und was halt vor 5, vor 10, vor 20 Jahren noch kein Thema war vielleicht, ist jetzt ein größeres Thema geworden. Vieles davon ist darauf zurückzuführen, dass wir als Gesellschaft in eben dieser Zeit, wo wir vielleicht da mal mehr hätten drüber reden sollen, einfach nicht so viel drüber geredet haben. Und das ist schlecht, aber in letzter Konsequenz ist es eben einfach so, dass es die Möglichkeit gibt, mit der Zeit zu gehen oder eben nicht. Und ich kann ein gutes Beispiel dafür nennen, was ich ganz spannend finde und ganz plakativ auch einfach. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte meine Oma Geburtstag und ihre Schwester war da. Und das sind zwei Frauen ungefähr ähnlichem Alter, ne? Die gehen beide auf die 80 zu, die sind jetzt in ihren 70ern. Wir sprachen, es war kurz nach der Bundestagswahl, wir sprachen über Politik. Das ist in Familien häufig immer schwierig, gerade wenn es so generationenübergreifend ist. Aber das war sehr spannend. Meine Großtante und ich, wir hatten zu vielen Themen einen absolut deckungsgleichen Standpunkt. Da ging es zum Beispiel um Steuerbelastungen von reichen Menschen, reichen Steuer. Es ging um, und das muss man dazu sagen, also ich meine, meine Großtante ist nicht reich, ja, aber ihr Mann ist erfolgreicher Anwalt mit eigener Kanzlei und sowas. Also denen geht es finanziell absolut nicht schlecht. Das heißt, die hätten sich auch gewünscht, mehr Steuern zahlen zu müssen, was ich einen interessanten und lobenswerten Ansatz finde. Und so weiter und so fort. Und da hat man einfach gemerkt, dass es zwar, es gibt die Art alter Mensch, die irgendwann sich so ein bisschen abkapselt und sagt, okay, diese neuen Dinge, die jetzt hier so passieren gesellschaftlich, da muss ich mich nicht mit auseinandersetzen, das mache ich einfach nicht, das ist, wie es ist. Und es gibt die Art alter Mensch, die sagt, nein, das interessiert mich aber auch nicht, ich möchte am Ball bleiben. Und das finde ich dann insofern wieder ein bisschen motivierend. Das ist halt kein Selbstläufer. Man wird nicht plötzlich irgendwann den Tag erleben, wo man sagt, ach, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, mich mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Vielleicht hast du irgendwann nicht mehr den Bock, dich mit der neuesten Technik auseinanderzusetzen, aber das ist ja auch okay, dass du dann sagst, okay, ach Mensch, diese holographischen Telefone damals, als ich mein erstes Handy hatte, das hatte noch echte...
Als es noch Bildschirme gab.
Das hatte noch echte Tasten. Ja, Opa. Das ist ja in Ordnung, aber man kann ja trotzdem irgendwie mit der Zeit gehen und vor allen Dingen, ich finde ja auch alle modernen Ideen hinsichtlich auch Gesellschaft sind ja eher dafür gedacht, dass mehr Freiheit, mehr Zusammenarbeit, mehr insgesamt Zusammenhalt auch von Menschen, ja, und weniger Menschenfeindlichkeit. Und ich finde, das sind Ideale, mit denen man sich identifizieren kann, egal wie alt man ist. Ich möchte noch eine Sache sagen, und zwar, weil wir da auch darüber gesprochen haben, dass sich Dinge geändert haben. Und dass heute Leute anfangen, auch Menschen darauf hinzuweisen, wenn sie eben Scheiße erzählen und sowas. Man möchte glauben, es handle sich dabei um Fortschritt. Und ich möchte jetzt ein bisschen frei zitieren, aber es ist ein Malcolm X Zitat, ihr könnt das mal nachschauen. Und er sagt, wenn mir jemand ein Messer 6 Zentimeter in den Rücken stößt und zieht es dann 3 Zentimeter wieder raus, das ist doch kein Fortschritt. Selbst wenn das Messer komplett rausgezogen ist, das ist doch kein Fortschritt. Erst wenn die Wunde geheilt ist, dann können wir über Fortschritt reden. Und deswegen glaube ich, ist das auch bei so gesellschaftlichen Themen ist das so. Und das sieht man an Thomas Gottschalk. Klar, seit den letzten 20 Jahren sind halt vielleicht seine misogynen Witze oder seine Italiener-Witze oder sowas, die kommen halt alle nicht mehr auf der breiten Sparte gut an. Aber wir sind noch nicht da, wo das Messer aus dem Rücken raus ist und die Wunde verheilt, sondern wir sind da, wo vielleicht in den letzten Jahren jemand das Messer weiter aus dem Rücken rausgezogen hat. aber wir sind noch nicht da, wo wir davon sprechen können, dass wir wirklich irgendwie in der Hinsicht, glaube ich, so richtige Meilensteine erreicht haben. Und deswegen finde ich, ist das, das ist gar nicht böse gemeint und gar nicht defitistisch oder sowas, sondern es ist, wir müssen uns halt weiter alle darum kümmern, weiter reflektieren, unser Verhalten überdenken und uns irgendwie dafür primen, dass wir jeden Tag ein bisschen besser sind, als wir den Tag vorher waren. Und dass wir eben Dinge hinter uns lassen und in eine Richtung uns entwickeln, die für alle Menschen einfach positiv und besser ist.
Genau, und ich denke, es ist nochmal wichtig zu sagen, dass man auch nicht aufhören darf, solche Institutionen oder alte, wirkungsmächtige Menschen dafür zu kritisieren. Also ja, auf sachlicher Ebene natürlich. Ne? Jetzt Thomas Gottschalk keine privaten Verwünschungen an den Kopf zu werfen, ist natürlich auch selbstverständlich. Aber Thomas Gottschalks Vermächtnis muss sich diese Kritik bezüglich seiner Umgangsformen einfach gefallen lassen. Ja. Das muss es aushalten können. Und man darf nicht aufhören mit auch Menschen, die der Meinung sind, sich eben nicht ändern zu müssen oder keinen Bezug auf Kritik bezüglich ihrer Ausdrucks- und Umgangsweise entgegennehmen zu müssen. Man darf nicht aufhören, sich mit solchen Menschen auseinanderzusetzen und die Kritik auch denen gegenüber zu äußern, weil sie ja sonst wirklich völlig in der Blase verbleiben, in der das okay ist. Ja. Man keine Berührungspunkte mit einer Alternative überhaupt bekommt. Und ich denke, mit jedem Äußern und mit jedem drüber nachdenken über das, was gesagt wird, fängt auch bei Thomas Gottschalk vielleicht an, sich ein bisschen was zu tun. Und auch wenn er in dieser Show wie so ein kleines, trotziges Kind dem noch Gegenwehr geleistet hat, glaube ich doch, dass er dann zumindest merkt, dass es vielleicht nicht so möglich ist, den gleichen Raum einzunehmen, wie es vor 10, 20 Jahren noch der Fall war. Also man hat jetzt ja auch spekuliert über ein mögliches Dauer-Comeback von Wetten, dass er selber glaubt nicht mehr dran. Und das finde ich dann auch irgendwie gut, dass er merkt, dass es nicht, also er merkt ja scheinbar, es ist nicht mehr seine Zeit, die ist vorbei, die Art, wie er moderiert, war mal und hat keinen so richtigen Platz mehr im heutigen Fernsehen. Das anzuerkennen ist auch schon tatsächlich, wie ich finde, ein positiver Schritt. Wir sehen das bei Late-Night-Hosts aus den USA, mir fällt da Jay Leno zum Beispiel ein, die keinen Platz machen für eine Nachfolgegeneration, die darum kämpfen, dass ihr Nachfolger abgesägt wird. Das war Conan O'Brien zum Beispiel. Und die mit Krampf daran festhalten, eine Institution zu bleiben. Und auch das Zurücktreten davon ist vielleicht ein erster Schritt der Erkenntnis, aber wie dem auch sei, für uns normale Menschen, in Anführungszeichen, die keine Samstagabendshow hosten und die nur Publikum sind, bleibt es dann eben wichtig, auf den heutigen Plattformen Kritik zu äußern und sich nicht davon übergehen zu lassen, dass das jetzt eben gerade 15 Millionen Menschen gucken, sondern eben dann doch zu sagen, ja, war halt aber leider Steinzeit. Ne? Ja. Und das haben wir mit dieser Podcast-Folge getan. Insofern, more power to us!
I guess.
Ja, ich glaube, wir sind ganz froh, dass wir keine weitere Wetten-Das-Folge mehr reviewen müssen.
Ja, das stimmt.
Es gibt wirklich heutzutage bessere
bessere Showformate.
Sendungen, bessere mediale Angebote, Showformate, auch im linearen Fernsehen, also gerade Stichwort Joko und Klaas gegen ProSieben oder dergleichen, die auch im Verhältnis zu Wetten, dass deutlich annehmbarer sind. Ja. Und auch das ach so einsame Netflix-Schauen, wie es Zuschauer im Publikum bemängelten, was ja heute dieses Lagerfeuer-Ding
ersetzt hat. Ich mach das gern.
Muss ja überhaupt nicht so genutzt werden. Aber also da wird wieder ein Schwarz-Weiß-Mal betrieben, sondergleichen. Natürlich kann man auch gemeinsam zu fünf eine Netflix-Sendung gucken. Es ist der Rahmen, der zählt und der flexibel gestaltbar ist, auch heutzutage.
Es gibt ganz großartige Möglichkeiten. Diese Zeit des
sozialen Zusammenguckens ist nicht vorbei.
Nee, es gibt ganz großartige Möglichkeiten, auch Dinge online zusammen zu gucken. Da gibt es diverse Anbieter-Websites, Plattformen. die, das sind ja keine richtigen Personen in dem Sinne. Also weiß ich nicht, ob man das dann gendert.
Aber wir haben es während der Pandemie gesehen. Ne? Also viele Menschen haben zusammen Netflix geguckt. Ich glaube, Netflix unterstützt das auch durch so eine Browser-Erweiterung. Also man kann durchaus durch mediale Inhalte noch zusammenkommen und darüber diskutieren, sprechen, ins Gespräch kommen. Und ja, also die gute alte Zeit ist nicht vorbei. Und so gut war sie auch, als sie jung war, noch nicht. Das können wir abschließend über Wetten, dass und Thomas Gottschalk sagen. Wir widmen uns vielleicht in den nächsten Wochen, so wurde es vorgeschlagen, und ich fand den Vorschlag ganz gut, auch mal Positivbeispielen von so männlichen, sehr präsenten Figuren. Seid gespannt, was wir uns dabei rausfinden.
Mir fällt direkt einer ein.
Aber das verraten wir jetzt noch nicht. Und stattdessen verabschieden wir uns für diese Folge, danken euch fürs Zuhören und hoffen, ihr seid nächste Woche wieder bei der neuen Männer, die Weinen-Folge dabei. Also bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.
Tschüss.